Der Elia steckt fest, er steckt fest und kommt gar nicht raus aus seiner Not. Das ist der Zustand, in dem wir ihn verlassen haben, dort am Berg Horeb, wo er 40 Tage lang, 40 Nächte lang von Israel ausgegangen ist, um sich dort in einer Höhle zu verkriechen. 1. Könige, Kapitel 19, da stehen wir. Und der Elia, der hat sehr viel schon vom Herrn erhalten, an Trost, an Stärkung, eine Speise, ein Trank, Kraft, 40 Tage und 40 Nächte zu gehen. Und der Herr hat sich ihm dort am Horeb geoffenbart. Er ist an ihm vorübergegangen und hat mit viel Sanftmut sich ihm gegenüber offenbar die Stimme eines sanften Säuselns, heißt es da in Vers 12. So hat er sich ihm gezeigt. 1. Könige 19, am Ende von Vers 12. Und ich lese gerade mal weiter. Was wird jetzt sein? Wie wird der Elia reagieren auf all das, was der Herr nun auch an ihm getan hat und wie er ihm gegenüber sich verhalte und geoffenbart hat und ihm beigestanden ist? Schauen wir mal, was wir hier lesen. Also 1. Könige 19, ab Vers 13 lese ich uns den Text vor. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel, und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach: Was willst du hier, Elia? Und jetzt sagt er das Gleiche, was er schon die ganze Zeit vorher gesagt hat. Also in Vers 10, wenn ihr es lest, sagt er das schon mal. Und jetzt wieder in Vers 14. Er sprach: Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus, also nördlich gelegen von Israel, und gehe hinein und salbe Hasael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasaels entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Bis hierhin lese ich uns den Text vor und möchte am Anfang noch gemeinsam mit uns still werden und beten. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir und wir bitten dich, dass du unsere Herzen anrührst, dass du wirkst an uns, dass wir überhaupt dein Wort, deine Stimme hören, dass wir überhaupt eine Begegnung mit dir haben, durch dein Wort und durch deinen Geist. Denn sonst, Herr, ist es doch so, dass wir hier sitzen können und gar nichts mitnehmen und unser ganzes Leben das Gleiche bleibt. Hilf uns, Herr, dass wir es wahrnehmen, dass du in unserer Mitte bist. dass jeder Einzelne jetzt vor dir sitzt und auf dich schaut. Herr, hilf uns, dass wir uns konzentrieren können, wach sein können, dass jetzt nicht der eine auf den anderen schaut oder mit ihm redet oder auch Sonstiges tut, sondern dass wir ganz allein vor dir stehen. Dass du überhaupt mit uns reden kannst. Och Herr, wie oft hast du schon mit uns reden wollen und wir haben es hier gar nicht zugelassen. Hab Erbarme mit uns, Herr. Und lass es so sein, dass wir nun doch auch hören können, wie ein Jünger hört. Öffne unsere Ohren und unsere Herzen. Verändere du, Herr, wir können uns nicht verändern. Wir werden blind geboren und sterben blind, wenn du uns nicht errettest. Wir halten die Lüge für die Wahrheit und rennen ihr hinterher mit großer Freude. Und am Ende merken wir, dass wir betrogen wurden, wenn es zu spät ist. Du allein bist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Und niemand kommt zum Vater denn durch dich. O Herr, hilf und offenbare du dich selbst durch dein Wort und durch deinen Geist. Durch das, was wir jetzt auch gelesen haben vom Elia. Lass uns, Herr, was wir dort gelesen haben, auch hören und aufnehmen und gesegnet werden. Wir danken dir, dass wir es dir hinlegen dürfen, dass wir zu dir kommen dürfen als Bettler, als Menschen, die deine Gnade und deine Hilfe brauchen, ja, deine Rettung. Wir legen es dir hin und preisen dich, Herr. Amen. Wir haben hier eine Situation vor uns, die auf der einen Seite unfassbar ist. Man könnte sagen, ist es denn überhaupt möglich? Und auf der anderen Seite erleben wir sie dauernd selbst. Wir haben Gottes Wirken so auch mitverfolgen können. In dieser Krise, in der nun auch der Elia sich befand, nachdem die Isabel ihm den Tod angekündigt hatte, sie wollte ihn umbringen lassen. Und er floh, er war entsetzt, er war voller Angst und Verzweiflung. Und der Herr kümmert sich in großer Liebe und Barmherzigkeit um ihn. Er kommt und speist ihn und gibt ihm was zu trinken. Steh auf und iss. Und noch einmal kommt er und gibt ihm etwas zum zweiten Mal. Und er geht voran in dieser Kraft 40 Tage und 40 Nächte und versteckt sich dann in einer Höhle. Und der Herr ruft ihn aus dieser Höhle, komm heraus, ich möchte an dir vorübergehen und möchte mich dir zeigen. Und das tut er. Und er tut es mit so viel Liebe und Gnade und Güte und Freundlichkeit und Sanftmut, dass wir sagen, na, das hätte man jetzt ja gar nicht gedacht, denn der Elia ist ja in einer Situation, wo er vor Gott wegrennt quasi, flieht, Angst hat, gar nicht mehr richtig vertrauen kann. Da hätten wir doch gedacht, dass der Herr jetzt auch so richtig ihn ausschimpft. Aber nicht desgleichen tut er, sondern er tröstet ihn. Was macht der Elia jetzt? Der Elia sagt, oh, wie wunderbar, dass du mich getröstet hast. Jetzt geht es mir wieder viel besser. Nein, der Elia sagt dasselbe, was er die ganze Zeit schon gesagt hat. Als der Herr ihn auch anspricht, was willst du hier, Elia? Da sagt er, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Der Elia steckt fest. Es ist wie eine Schaltplatte, die dreht sich immer weiter und weiter und weiter und es kommt immer dasselbe. Es ist immer das gleiche Lied zu hören. Es gibt gar keinen Unterschied zwischen Vers 10 und Vers 14, obwohl der Herr an ihm wirkt. Jetzt sage ich euch, also wie kann das noch sein? Wie ist es denn möglich? Müssen wir jetzt, wenn wir den Elia uns anschauen, denken, ach, jetzt kann ja gar nichts mehr helfen. Jetzt gibt es ja gar keine Hoffnung mehr für ihn. Aber wenn wir lesen, wie der Herr nun weiter an ihm wirkt und wie der Elia weiter auf seinem Weg geht, dann merken wir sehr wohl, dass es eine Hoffnung gibt. Wir merken sehr wohl, dass in Vers 19 heißt es dann von dem Elia, er ging von dort hinweg und fand Elisa, er erfüllt seinen Auftrag. Bei dem Herrn gibt es keine hoffnungslose Fälle. Aber ohne Jesus Christus gibt es keine einzige Hoffnung. Ohne Jesus Christus wird immer dieselbe Platte bei euch im Herzen spielen. Nichts, gar nichts wird sich verändern. Ihr habt keine Kraft, euer eigenes Leben zu verändern. Ihr habt keine Macht, euch ein neues Herz zu geben. Ihr könnt es euch vornehmen, ihr könnt es planen, ihr könnt alle eure innere Kräfte bemühen. Ihr werdet immer dasselbe Lied singen. Immer dieselbe Schallplatte wird in eurem Innern ertönen. Ich, 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 ich. Das vermag niemand zu brechen, außer Jesus Christus. Niemand kann da durchdringen. Niemand ist in der Lage, ein Herz zu verändern. Ihr könnt eure Herzen von euch nicht verändern. Guckt euch den Elia an. Schaut euch, wie er reagiert, obwohl er den Herrn kennt. Es ist die gleiche Schallplatte. Wenn der Herr nicht in seiner Gnade an seinem Herzen wirken würde und ihn packen würde, würde der Elia nicht den Weg gegangen sein. Und ihr geht ihn auch nicht. Ihr könnt bis zum Ende eures Lebens in einem Gottesdienst singen, christliche Wahrheiten kennen. Wenn der Herr Jesus euch nicht rettet, geht ihr am Ende verloren und ihr hört vor seinem Angesicht, ich kenne dich nicht. Und wenn du ehrlich bist, du kennst mich auch nicht. Versteht ihr? Das ist so augenscheinlich hier. Das ist so klar, so verständlich, dass ich es euch nur so weitergeben kann. Ihr braucht Jesus Christus. Die ihr hier heute Morgen sitzt und ihn noch nicht im Herzen wohnen habt, die ihr noch verloren seid, ihr braucht Jesus Christus. Und wenn euch das nicht bewusst wird, wenn ihr nicht wirklich im Innersten eures Herzens es versteht, dass ihr ruft, Herr, rette mich, denn ich gehe verloren. Wenn ihr nicht das merkt, dann kann es sein, dass die Gnade des Herrn Jesus an euch vorübergeht, dass er sie versäumt. Wenn ihr so weit einmal kommt, dass ihr die Gnade versäumt, seid ihr lebendig tot. Vielleicht schlägt euer Herz noch, aber ihr seid schon tot, weil er die Gnade versäumt hat. Glaubt ja nicht, dass ihr bis zum Ende eures Lebens diesen Weg so gehen könnt. Versteht ihr? Ich kann ja noch mal hören. Ich muss ja nicht jetzt irgendwie das so für mich auch ganz ernst nehmen, in Anspruch nehmen oder mich entscheide oder auch irgendwie in irgendeiner Weise reagiere. Ich bin vielleicht noch jung, aber vielleicht bin ich auch schon älter. Beides ist denkbar. Wenn der Herr euch den Rücken zudreht, gibt es für euch nur noch Eiszeit. Versteht ihr, was das heißt? Eiszeit? Wisst ihr, dass im Alten Testament heißt von dem Volk, sie suchten nach ihm, aber sie fanden ihn nicht. Sie suchten, aber sie fanden ihn nicht. Warum? Weil er sich abgewandt hatte. Das ist möglich. Es ist möglich, dass der Herr sich abwendet. Wie lange wollt ihr noch warten? Wie viele Stunden, Tage, Monate, Jahre sollen noch vergehen, bis ihr wirklich Frieden mit Gott habt? Bis ihr wirklich versöhnt seid und eure Sünden vergeben sind und ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Wartet nicht zu lang. Jetzt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, kehrt um. Heute ist der Tag des Heils. Ob ihr einen Morgen noch habt, weiß ich nicht. Und ihr wisst es auch nicht. Aber ich möchte noch einen Schritt hier weitergehen und möchte eines uns mitgeben. Und das ist jetzt so Ermutigung für die, die den Herrn Jesus Christus kennen. Und zwar die Ermutigung, dass der Herr in der Lage ist, mit unseren Herzen umzugehen. Wir bieten ihm dasselbe. Ich kann das und ihr könnt es. Also wir können von uns aus, obwohl wir den Herrn Jesus Christus kennen, auch uns so verhalten. Dass wir, obwohl er so viel Mühe und Liebe auch verwendet und so sehr auch sich uns zuwendet, in Liebe, in Gnade sich offenbart, wir immer noch dasselbe sagen wie vor, ja, sagen wir es mal, ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate. Nichts verändert sich. Ich habe heftig geeifert für den Herrn und so weiter und so fort, wie eben hier auch bei dem Elia zu hören ist. Aber trotzdem muss der Herr nicht aufgeben, weil er Kraft hat zu erretten, weil er Kraft hat, uns vollkommen auch zu heiligen. Ihr kennt diesen Bibelvers im Hebräerbrief. Ich hoffe, ihr kennt ihn, weil es so wichtig ist für diese Augenblicke, wo wir feststecken oder auch Angehörige von uns feststecken. Da heißt es in Hebräer 10, Vers 10 und 14, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Elia gehört dazu. Und wenn wir zum Herrn Jesus gehören, dürfen wir wissen, dass wir aufgrund dieses Opfers für immer vollendet werden, geheiligt werden. Das ist also eine Ermutigung. Ich erlebe es und ihr erlebt es, dass wir feststecken. Überlegt euch mal irgendetwas, wo ihr gerade feststeckt. Das kann sich jeder für sich überlegen. Und das ist für ein Kind Gottes mit so das, wo er oder es verzweifeln kann, wirklich auch verzweifeln kann. stecke da fest, ich komme da nicht weiter. Ich möchte es gerne, aber es geht nicht. Ich bleibe immer wieder hängen an dieser eine Sache. Ich bin vielleicht ängstlich, ich zweifle, ich habe vielleicht nicht den Mut, ich bin nicht so freimütig, ich bin fleischlich, auch, dass ich in einer Sache auch ganz arg festhänge. Egal, was es auch immer ist. Wisst ihr, dass wir Hoffnung haben dürfen durch den Herrn Jesus Christus? Nicht, weil wir selber so Gutes auch schaffen können, sondern weil Jesus Christus in unserem Leben das bewirken kann, was wir nicht bewirken können. Uns zu heiligen, uns zu retten. Vollkommen. Mir geht es wie euch, dass ich so Sachen habe, wo ich feststecke. Wenn ich darüber nachdenke, dann bin ich traurig und ich schäme mich. Ist bei jedem Kind Gottes so. Da gibt es keinen Unterschied. Und wenn ich jetzt aber nur auf mich schauen würde, dabei, dann würde ich gar nicht rauskommen. Ich würde jetzt nicht irgendwie, versteht ihr, da weiterkommen. Ich schaue auf den Herrn. Ich lege es ihm hin. Ich lese sein Wort. Ich gehe weiter mit ihm. Ich versuche ihm zu folgen und vertraue ihm, dass er mich retten kann, ganz und gar vollkommen. Und das tut er. Das tut er wirklich. Ich möchte euch, die ja vielleicht Angehörige habt, die da in so einer Situation sind, die feststecken, dass sie feststecken, das auch mit auf den Weg geben, wie es im 1. Petrusbrief so schön heißt, im 2. Kapitel, da heißt es im Vers 24, ein ganz bekannter Vers, viele von euch kennen ihn sogar auswendig, da heißt es, dass wir wie Schafe verloren gegangen sind. Lese es uns mal vor, Vers 25. 1. Petrus 2, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Das macht mich froh. Bei allem, wo ich selber unvollkommen bin, bei allem, wo ich selber so auch manchmal über mich selbst entsetzt bin, ich habe einen Hirten und einen Hüter für meine eigene Seele. Und dieser Hirte ist der, der mir diese Seele geschenkt hat, der sie mir geschaffen hat. Der behütet mich. Er sieht genau meine Wege, auf denen ich gehe. Er guckt genau, wo ich jetzt Weide finde, wo ich mich ausruhen kann, mich hinlegen kann. Der Herr ist mein Hirte. Na, das ist ja Psalm 23. Ich darf das erleben für mich und ihr dürft es für euch erleben, wenn ihr den Herrn Jesus Christus kennt. Es gibt für ihn keine unlösbare Fälle. Es gibt für ihn keine Dinge, wo er nicht zurechtkommen kann. Das ist das, wo wir uns freuen können. Und dazu müssen wir aber auf ihn auch schauen, weg von uns. Gerade wenn man versteckt, ist das ganz schwierig. Jetzt hören wir mal, was er dem Elia zu sagen hat. Wir hören mal genau hin, Vers 15, das ist so interessant. Der Herr spricht zu ihm, als wollte er gar nicht so richtig, wie soll man sagen, als hätte er nicht registriert, die Schallplatte hängt, ne? Also sie hängt. Das ist ja, wiederholt sich immer dauernd fortwährend. Jetzt heißt es aber, Vers 15, 1. Könige 19, aber der Herr sprach zu ihm, geh, kehre um, so könnte man es wörtlich übersetzen, aber ich lese es mal, wie es auch in Schlachter 2000 steht, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus, geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Kehre um. Kann er doch gar nicht. Oder? Haben wir nicht gerade die Schallplatte also gehört, die sich wiederholt hat? Doch, er kann. Denn dieses Wort, welches der Herr zu ihm redet, hat Kraft, ihn umzukehren. Nicht in dem Sinn, dass er jetzt zum zweiten Mal neu gemacht wird als Kind Gottes, das nicht. Aber ihn wieder dahin zu bringen, umzukehren. Wisst ihr, was für eine Kraft das Wort Gottes hat? Wisst ihr, warum ihr es braucht, warum ihr Gemeinde braucht, warum ihr Bibelstunde oder auch stille Zeit braucht? Für euch? Weil nur dieses Wort Kraft hat, in so einer Situation zu reden und euch zurechtzubringen. Aber das macht der Herr hier. Er muss ja nicht sich jetzt wieder mit dieser Schallplatte beschäftigen, die sich dauernd dreht und immer das Gleiche sagt, sondern er kann einfach reden. Er sprach und es geschieht. Ne? Im Alten Testament 1. Mose 1, es werde Licht und es ward Licht. Das ist Gottes kräftiges, lebenschaffendes Wort. Das ist, was ich erlebe und was jedes Kind Gottes erleben darf. Dieses Wort hat Kraft, wenn ich es lese, jetzt redet Gott mit mir. Und wenn er sagt, kehre um, wirkt er es zugleich auch, dass ich es tun kann. Das ist Gnade, das ist Leben mit Gott. Jetzt wirkt Gott an meinem eigenen Herzen, er redet mit mir und tut zugleich etwas. Das ist ja der Unterschied zu den Menschen hier auf der Erde. Sie reden, aber sie können nichts tun. Egal, wer es auch immer ist. Aber wenn der Herr Jesus redet, wenn er am Grab des Lazarus steht und sagt, Lazarus, komm heraus, dann muss er nicht darauf warten, dass der Lazarus jetzt von sich aus eine Entscheidung trifft, wieder lebendig zu werden und rauszukommen. Sondern dieses Wort ist es, was Kraft hat, ihn lebendig zu machen, dass er rauskommt. Dieses Wort hat Kraft. Und der Herr weiß, wie er auch mit uns wirken muss, an uns handeln muss. Kehre um. Bist du gerade auf einem Weg, wo du eher dich vom Herrn wegbewegst, als auf ihn dich zubewegst? Dann kehre um. Der Herr ruft dich, kehre um. Geh wieder auf dem Weg mit ihm, für ihn. Geh voran. Was gibt es zu tun, sagst du unter Umständen? Gibt es denn was zu tun? Ja, es gibt etwas zu tun. Es gibt in dem Reich Gottes sogar sehr viel zu tun. Da gibt es zwei Könige zu salben für den Elia und einen Propheten einzusetzen. Und stellt euch vor, der Elia bekommt diesen Auftrag. Ist das nicht etwas Großartiges? Nicht etwas Besonderes? Wie ist das eigentlich möglich? Jemand, der unter einem Ginsterstrauch liegt und sterben möchte, soll einen König salben, soll einen Propheten einsetzen. Passt doch gar nicht zusammen. Sagt ihr vielleicht jetzt auch mir. Wisst ihr, dass bei dem Herrn es nicht eine Sache des Verdienstes ist? So quasi, wenn ich jetzt also so einmal es geschafft habe für eine Woche oder einen Monat, so vollkommen zu sein, dann kann mich der Herr Jesus gebrauchen. Dann bin ich heilig genug. Dann kann er mich verwenden. Oh nein, das ist nicht die Grundlage unseres Dienstes. Die Grundlage unseres Dienstes ist dieselbe Grundlage wie die unserer Errettung. Es ist das vergossene Blut Jesu Christi. Es ist seine Erlösung. Aus diesem Grund haben wir Wohlgefallen beim himmlischen Vater. Aus diesem Grund werden wir berufen. Aus diesem Grund werden wir in den Dienst gestellt. Aus diesem Grund dürfen wir ihm, ja solle ihm dienen. Wenn der Paulus im Römerbrief ab Kapitel 3 von der Erlösung durch Jesus Christus spricht, dann kommt er im 6. Kapitel genau dazu zu sprechen, zu sagen, ihr seid erlöst worden, aus dem Tod ins Leben gebracht worden, um Gott zu dienen. Kannst du dir das vorstellen? Manche, die sind jetzt gerade in so einer Situation vielleicht auch, wo sie ganz arg zu kämpfen haben. Mit sich, mit Umständen. Und ich sage, also in so einer Situation kann mich doch Gott gar nicht gebrauchen. Doch, doch, doch. Gerade jetzt ruft er dich und sagt, kehre um. Geh voran. Ich habe für dich eine Aufgabe. Ich könnte fast sagen, ich brauche dich. Gott braucht eigentlich in dem Sinn nicht etwas notwendigerweise für sich. Und doch hat er sich nach seiner Wahl dazu entschieden, Menschen zu schaffen zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung und möchte sie gebrauchen. Er möchte alle seine Kinder gebrauchen. Alle, jedes einzelne möchte er gebrauchen. Ob du jetzt 12 oder 95 Jahre alt bist, es ist völlig egal. Er möchte alle gebrauchen. Und er gebraucht alle. Der Heilige Geist leitet uns an in dem Dienst für den Herrn Jesus Christus. Und es gibt Aufgaben für uns, die in der kommenden Woche vor uns liegen. Glaubt ihr das? Oder sagt ihr, ah ja, mit mir kann der Herr sowieso nichts anfangen? Das flüstert euch nicht der Herr Jesus ins Ohr, sondern der Satan. Der flüstert euch ins Ohr, also brauchst dich gar nicht darum kümmern, du kannst Gott eh nicht dienen. Der Herr Jesus sagt, kehre um, geh voran, ich möchte dich gebrauchen. Schau nicht auf dich. Jeder, wenn er von uns auf sich schaut, der wird so vieles finden, wo er sagt, ach, ich muss mich eigentlich mehr schämen, als dass ich überhaupt vor andere Menschen mich hinstellen kann und ein Zeugnis für sie sein kann. Das könnte der Elia zu dieser Zeit auch so gedacht haben. Jetzt war ich erst noch vor 40 Tagen unter einem Ginsterstrauch gelegen und wollte sterben und jetzt soll ich ein König salben. Aber meine Aufgabe ist da nicht auf mich zu schauen, sondern ich schaue auf meinen Herrn, auf meinen Heiland, auf meinen Erlöser und ich lasse mich von ihm führen. Er sagt mir, was er auch tun möchte und leitet mich an. Und er hat Aufgabe für mich, die sich lohnen. Und er zeigt mir mit diesen Aufgaben, dass er regiert auf der Erde. Der Hazael soll eingesetzt werden als König von Aram. Der Jehu soll eingesetzt werden als König von Israel. Der Prophet, kommende Prophet Elisa soll eingesetzt werden. Ja, wer regiert hier? Wenn es um den Elia gegangen ist oder auch wenn man ihn gefragt hätte, hätte er gesagt, also so der Ahab und die Isabel, ne, die also machen ja ganz schreckliche Dinge. Aber hier sehen wir, wer wirklich regiert, wer Könige einsetzt. Das ist Sprüche 8, Vers 15, Gott setzt Könige ein. Alle Obrigkeit, Römer 13, ist von Gott. Also Gott regiert als König. Haben wir einen Grund, uns zu verstecken? Was kann man machen mit uns? Ja, man kann uns vielleicht wie Timotheus, Paulus ins Gefängnis stecke. Am Ende vom Hebräerbrief wird der Timotheus als Gefangener, der freigelassen wurde, so meine ich, heißt es sinngemäß uns vorgestellt. Von Paulus wissen wir es, dass er im Gefängnis war. Was kann man mit uns machen? Man kann uns gefangen nehmen, aber kann man denn mehr mit uns machen? Kann man uns unser Leben nehmen? Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Kolosser 3 steht es genauso beschrieben. Man kann uns unser Leben nicht nehmen, unser ewiges Leben. der Herr regiert. Wo ihr hinkommt, egal was für einen Arbeitsplatz ihr habt, egal wo ihr schafft, da ist der Herr der König. Es gibt keinen Zentimeter, keinen Millimeter auf dieser Erde, die nicht dem Herrn gehören würde. Die ganze Erde gehört dem Herrn und die Fülle darin. Er regiert, er setzt ein, er setzt ab. Egal, was in dieser ganzen vergangenen Woche passiert ist. Gott ist am Wirken. Lasst ihr euch gebrauchen als Mitarbeiter Gottes. Könnt ihr sehen und wahrnehmen, dass er etwas tun will? Manches Mal geht es mir so, dass ich mich damit schwer tue. Und euch wird es genauso gehen. Als der Elia in dieser Höhle saß und der Herr ihn herausrief, hatte er den Hasael und den Jehu und den Elisa nicht vor Augen. Er hatte gar nicht sie als solche erkannt, an denen man etwas tun sollte. Für ihn waren es Menschen, die er vielleicht nicht einmal mit Namen kannte. Wahrscheinlich, vielleicht. Aber heißt es wirklich, nur weil ich nichts sehe, nur weil ich von meiner Seite aus nichts wahrnehmen kann, weil ich in meiner Höhle sitze und nun alles um mich herum finster ist, heißt es aus dem Grund wirklich, dass es nichts zu tun gibt für den Herrn und dass er keinen Auftrag hat und keinen Dienst, den er mir nicht geben wollte? Komm aus deiner Höhle heraus, kehre zurück, gehe hin und tu, was der Herr dir geben möchte. Und sei nicht hoffnungslos. Das war der Elia. Der Elia war jemand, der die Hoffnung verloren hatte in dieser Situation. Und nun muss der Herr ihm etwas sagen und erklären, was er auch nicht wusste. Er sagt ihm in Vers 18, ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Wie kommt es überhaupt, ein Prophet des Herrn, jemand, der gebetet hat und es regnete nicht. Gott hat es ihm gezeigt. Jemand, der gebetet hat und es regnete wieder. Gott hat es ihm gezeigt, dass es regnen würde. Aber er sieht nicht, was der Herr getan hat oder tun wird. Das ist eine Frage bei diesem Vers. Ist es Vergangenheit oder Zukunft? Es wird unterschiedlich übersetzt, aber egal. Er sieht nicht, was der Herr getan hat oder tun wird. Beides wahrscheinlich auch. Das lehrt uns etwas. Es lehrt uns nämlich, dass also ich auch durchaus in meiner kleinen Höhle sein kann und ich sage, der Herr tut gar nichts mehr. Ich allein bin übrig geblieben. Alle werden verfolgt. Es ist also ganz schrecklich, es passiert gar nichts mehr, als wäre Gott gestorben, als würde es Gott gar nicht mehr geben, als würde nur noch Satan regieren. Das war so der Eindruck, den der Elia hatte und so sagt das auch dem Herrn, nicht? Ich habe zwar geeifert, aber bitteschön, nicht? Sie haben den Bund verlassen, sie haben die Altäre niedergerissen, nicht? Sie haben deine Propheten umgebracht, ich allein bin übrig geblieben. Das ist seine Bilanz, die er selber auch hier zieht. Was ist deine Bilanz? Haben wir eine Hoffnung? Jetzt du für dich ganz persönlich. Hast du eine Hoffnung? Es ist ja egal, wenn du dir jetzt auch vorstellst oder was du auch immer deinen Dienst siehst oder wie du ihn betrachtest, in dem, was du tust. Und wenn du ein Kind Gottes möchtest du das ja für den Herrn Jesus tun, was du tust. Hast du in dem eine Hoffnung, dass etwas geschehen wird, dass der Herr Jesus Christus, der himmlische Vater, der Heilige Geist wirken wird? Hast du diese Hoffnung? Wir brauchen diese Hoffnung. Wenn wir diese Hoffnung nicht haben, wie können wir dann im Glauben unseren Dienst tun?
Wir brauchen diese Überzeugung, dass der Herr lebt und dass er wirkt. Und genau das will der Herr dem Elia erklären. Ich tue etwas, ich habe übrig gelassen, ich werde übrig lassen. 7000. Du siehst es nur nicht. Du nimmst es nicht wahr. Nimmst du wahr, was der Herr tut? Ich nehme es oft nicht wahr, dann sage ich, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe, was du tust. Ich muss es doch sehen. Ich muss doch ein bisschen was wahrnehmen von dem, was du tust, damit ich auch auf meinem Weg gehen kann, damit ich vorankommen kann, damit ich dir vertrauen kann in meinem Dienst, in meinem Zeugnis, egal was es auch immer ist. Ich muss doch etwas davon sehen und erkennen können. Öffne mir die Augen, Herr. Bitte, bleibt nicht in dem Zustand, dass ihr wie der Elia vielleicht in eurer Höhle sitzt und sagt, ach jetzt, der Herr tut im Augenblick sowieso nichts, es ist ja nur Gericht. Nicht? Also das Gericht, das ist ja hier auch angekündigt, sicherlich, es ist angekündigt, wir lesen es. Ne? Es kommt über Israel, über Hazael wird es dann später sich auch in das Land Israel hineinbewegen. Es ist etwas, was kommt. Aber nicht nur das Gericht kommt, nicht nur das Gericht kommt. Sondern es kommt auch Gottes Gnade, Gottes Segen, Gottes Rettung, Gottes Bewahrung. Gott lässt übrig. Manche von euch sind seit Jahren auf dem Weg. Und für die, die das so erfahren haben, dass sie vielleicht, egal wo es nun auch immer ist, immer wieder dem Herrn dienen und ein Zeugnis sind, und dann aber den Eindruck habe, es passiert gar nichts. Für die ist es ganz besonders wichtig, das zu wissen. Ich tue mehr, als du siehst und als du denkst. Und es sind mehr Kinder Gottes da, als du glaubst. Elia sagt, ich bin alleine übrig geblieben. Aber es ist nicht wahr. Wir können manchmal im Zuge dieser Endzeit, die wir auch erleben, so negativ oder so pessimistisch werden in unserem ganzen Ausblick, dass wir dem Elia sehr gleichen. Wir sind so versunken in unserer eigenen Traurigkeit. So, ach, wir bemühen uns ja, Herr, du siehst es, wir eifern, aber es ist ja alles so schwierig und ja, es passiert nichts. Es geht eher alles so in Richtung negativ halt, kein Leben. Die Leute werden umgebracht, die Leute werden verfolgt. Nein, nein, nein. Das ist es, was der Herr Jesus heute Morgen dir mitgeben möchte. Ich lebe und ich wirke und ich möchte durch dich wirken. Du wirst nicht umkommen. Das ist das, was der Elia ja dachte. Du wirst nicht umkommen, du sollst leben, du sollst für mich leben und mir dienen. Satan möchte genau dies, er möchte diese also alle Lebenseifer, alle Lebensfreude vernichten. Das ist sein Anliegen, das Leben zum Erlöscher zu bringen. Aber Jesus Christus ist gekommen, dass sie das Leben haben und es im Überfluss haben, Leben und volle Genüge. Nun wirst du zurückgehen, wirst du wieder dich dem zuwenden, was der Herr für dich vorgesehen hat und was dein Auftrag für ihn ist. Wirst du sagen, mein Herr, möchte mich gebrauchen und ich möchte mich von ihm gebrauchen lassen. Es ist nicht immer leicht, dem Herrn zu dienen, das sehen wir ja beim Elia gesehen. Aber wenn mein Herr mich gebrauchen möchte, dann bringt er mich durch alle Tiefe hindurch, die ich auch selber erlebe und führt mich wieder auf Höhen, die ich dann als meine Höhen auch entdecke und sehe darf. Hat der Herr nicht auch für uns als Gemeinde ein Werk? Wenn wir das bezweifeln würde oder auch wenn wir keine Hoffnung hätten in Bezug auf unseren Dienst, ob es Büchertisch ob es Krankenhaussinge ist, ob überhaupt es unser Zeugnis ist an den Orten, wo wir leben. Wenn wir keine Hoffnung hätten, wisst ihr, was dann passiert? Dass wir dann im Grunde genommen äußerlich, wenn wir beten, sagen, Herr, du lebst, aber innerlich, weil wir ohne Hoffnung sind, eher sagen, ja, Herr, du bist ja gar nicht mehr lebendig. Und das ist so ein bisschen, das widerspricht sich. Glaube, lebendiger Glaube, der hat auch immer Hoffnung. Wir können das am Ende im Hebräerbrief, und damit komme ich jetzt auch zum Ende, lesen. Da steht es in Hebräerbrief Kapitel 10 selber auch beschrieben. Ich möchte euch diese Verse noch mitgeben. Das war eine Gemeinschaft von Christen, die nun auch angefochten wurde, noch viel mehr als wir heute angefochten werden. Die haben ihre Güter geraubt bekommen und sie haben ganz viele Schwierigkeiten, durch die sie hindurchgehen musste. Und da schreibt der Paulus im Hebräerbrief oder über der Hebräerbriefschreiber im Hebräerbrief: Lasst uns festhalten, Hebräer 10, 23, am Bekenntnis der Hoffnung. Wenn er das sagen muss, dann ist es ganz klar, dass die Umstände im Leben eines Christen einen dazu führen können, dass er sich schwer tut an dem Festhalten der Hoffnung. Dass sie da ist, ist gar keine Frage. Mit dem Herrn Jesus Christus ist die Hoffnung immer da. Er ist unsere Hoffnung, ne? Er ist die Hoffnung. Aber das Festhalten an der Hoffnung, das ist es, was der Herr Jesus uns heute Morgen auch mitgeben möchte. Halte fest an meiner Hoffnung. Halte fest an mir. Ob du in der Schule, im Kindergarten, egal wo auch immer du bist, es ist völlig egal. Ausbildung, Studium, Arbeitsplatz, Familie, Gemeinde. Halte fest an mir, an meiner Hoffnung. Halte fest daran. Ne? Vers 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Man kann wirklich ins Wanken kommen. Man kann manchmal so weit sein, dass man sagt, jetzt wird gleich alles zusammenbrechen. Ich habe keinen Boden mehr unter den Füßen. Das ist nicht schlimm, wenn wir ihn nicht mehr spüren. Jesus Christus ist trotzdem da. Wir brauchen ihn nicht zu spüren, den Boden. Wir brauchen es nicht zu spüren. Es ist da, dieses Fundament. Jesus Christus hat es gelegt. Und aus diesem Grund können wir uns darauf verlassen. Wir müssen es nicht spüren. Es ist da. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Warum? Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Hast du gar keine Verheißung? Dann ist es möglich, dass du aus dem Grund keine Verheißung hast, weil du nicht die Bibel so liest, wie man sie lesen sollte, oder vielleicht zu wenig oder gar nicht liest, und die Verheißungen, die der Herr Jesus dir gegeben hat, gar nicht wahrnimmst. Ein Kind Gottes darf immer Verheißungen haben, weil der Herr Jesus uns in der Bibel fortwährend Verheißungen gibt, im Alten wie im Neuen Testament. Haltet sie fest, streicht sie euch an. Macht's wie mein Lehrer an der Bibelschule, der sagte, wenn ich mal ganz arg im Stress bin, schreibe ich mir einen Bibelvers auf und tue ihn in meinen Anzug rein und dann kann ich ihn vorholen, tagsüber. Draufschaue, festhalte an der Hoffnung, festhalte an den Verheißungen. Ja, das ist notwendig, es ist wirklich notwendig, weil wir sonst eben durchaus auch Hoffnung verlieren können und in unserer Höhle festsitzen. Aber ich hoffe, dass ich euch deshalb mitgeben können, der Herr vermag uns aus unserer Höhle rausholen zu können. Er vermag uns auf den Weg wieder zurückzubringen. Er vermag uns voranzuführen, dass wir umkehren können, dass wir wieder vorangehen. Er vermag uns Hoffnung zu geben. Er gibt uns einen Auftrag. Er erfüllt unser Herz. Er sagt, für mich zu leben, das lohnt sich. Und ich glaube, Jedes einzelne Kind Gottes am Ende in der Herrlichkeit wird genau das so sagen und auch feststellen. Es hat sich gelohnt, für Jesus zu leben. Es hat sich gelohnt, ihm zu dienen. Sein Lohn ist ein überreicher. Er selbst ist mein Lohn. Vor allem und zuallererst. Aber auch alles, was er mir jetzt schon in diesem Leben und danach gibt, ist ein reicher Lohn. Möge der Herr uns helfen, dass wir in unserem Dienst, auf unserem Weg, nicht die Hoffnung verlieren, sondern dass wir uns überraschen lassen von der Gnade Gottes, was er zu tun vermag, wie er retten kann, wie er heiligen kann, wie er herausreißen kann aus tiefster, innerster Not. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und auch beten. Herr Jesus, wir kommen zu dir, wir sind oft auch in einer solchen Höhle. Und wir stecken fest. Und Herr, wir merken, dass wir gar keine Kraft haben, einen Weg zu gehen, wo wir manchmal nicht wolle oder auch keine Kraft habe, ihn wirklich zu gehen. Danke, Herr, dass du in der Geschichte des Elias uns zeigst, dass du über den Dingen stehst und dein Wort Macht hat, unser Leben zu bewegen und zu verändern, uns zu ermutigen, uns zu stärken, uns unseren Auftrag ganz neu zu zeigen. Wir haben keinen Grund, dass wir unsere Hoffnung verlieren müssen, weil du unsere Hoffnung bist und alles, was du uns gibst. Und wenn auch dieser Himmel und die Erde vergehen, so bleibst du und dein Wort. So dürfen wir bleiben. O, hab Dank, Herr, dass deine Gnade für uns vollkommen ausreicht, heute und auch für die kommende Woche. In deine Hände lege wir uns jetzt auch und preise dich für dein Wort und für deine Ermutigung und deinen Trost. Amen.